Heute im Podcast Christoph Frese, Stanford-Professor und USA-Chef vom Lieblingsprodukt von meinem Sohn, natürlich der Tonys Box.
We love Amazon. We love it so much. Aber wenn einer Amazon abschaltet, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Amazon abschalten oder das Internet abschalten, ist Amazon auch abgeschaltet. Ja. Aber also ohne ja. Amazon, also sehr wahrscheinlich, die Leute können ohne Wasser sein, aber solange Amazon noch liefert. Und von daher, Amazon ist einfach super wichtig wegen Convenient. Wir haben 112 Millionen Prime-Accounts in den USA.
Herzlich willkommen zum OMR Silicon Valley Update, der Podcast mit Christian Bützer, der euch von deutschen Erfolgsgeschichten aus San Francisco und dem Valley berichtet.
Was für ein Lebenslauf. Christoph Frese hat nach dem WHU-Studium erstmal eine Firma gestartet, die Minen geräumt hat. Mit dem sogenannten Minenwolf hat er in extrem vielen Krisengebieten vom Sudan über den Gazastreifen sozusagen aufgeräumt. Und dann zog es ihn aber nach Kalifornien und ins Valley an die Stanford University und Business School, wo er neben dem MBA auch noch einen Master gemacht hat. Und nach einer erfolgreichen, super erfolgreichen Gründung und einem Exit zusammen mit seiner Frau im Sustainable Fashion Bereich ist Christoph heute Adjunct-Professor auch an der Stanford University und seit Anfang des Jahres, wie schon gesagt, Präsident von Tonys in den USA. Christoph hat ein super spannendes Leben, weiß, wie man Geschichten erzählt und ich hatte echt ein klasse Gespräch mit ihm. Aber genug der Worte, ab geht's direkt in den Podcast. Moin Christoph.
Moin Christian.
Ja, vielen Dank, dass du dabei bist. Sag mal, das ist total verrückt, aber du bist in Ruanda geboren, ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Vor 41 Jahren jetzt. Genau, meine Eltern waren als Entwicklungshelfer in Afrika damals. Und ich denke, Ende der 70er Jahre bin ich dort dann zur Welt gekommen und dann dort noch eine Weile gelebt und dann in Marokko groß geworden, bevor ich dann fürs Gymnasium nach Deutschland gekommen bin.
Okay, okay. Und warst du dann, also gibt es da deutsche Schulen in Marokko, dass du irgendwie so gefühlt dann deutsch warst oder warst du irgendwie so das einzige weiße Kind, sag ich mal, irgendwo auf einer internationalen Schule oder wie kann man sich das vorstellen?
Es gab schon, also in eine offene französische Schule bin ich gegangen. Marokko ist ja offiziell auch noch frankophon und ja. Ich war dann ja französischer Kindergarten, französische Grundschule, also ursprünglich französisches Schulsystem, was dann doch sehr anders ist als das deutsche Schulsystem, aber die Umstellung ging eigentlich.
Okay, okay. Und dann haben sie sich aber trotzdem dann auf das Gymnasium gelassen und dann durftest du sogar noch an der WHU studieren. Also es scheint auf jeden Fall ganz gut angefangen zu haben.
Ja, ich meine, ich hatte Glück. Also so natürlich aufzuwachsen ist natürlich cool, weil natürlich man zum einen quasi umsonst noch eine Fremdsprache dazu bekommt, was dann auch hilft in der Schule. Zumindest das eine Fach ist ein bisschen einfacher. Ich würde sagen, ich bin es bis heute auch noch einfach dankbar für einfach diese International Exposure. Also ich denke, dafür ist es für mich wesentlich einfacher, mich auch in anderen Kulturen schnell zurechtzufinden und auch durchaus, wenn man so aufwächst, natürlich, also auf jeden Fall in einer privilegierten Situation in Afrika jetzt, allerdings schon auch mal zu verstehen, was es bedeutet, eigentlich eine Minderheit zu sein. Und ich denke, dass ich meine Eltern sehr dankbar für einfach sensibilisiert in einer guten Art und Weise.
Ja, weshalb ich das frage, ist das ja so ein bisschen, also so wie ich das verstehe, jedenfalls hat dich das ja schon sehr geprägt, ne? Und so also dieses ganze Thema, was Nachhaltiges zu machen, dann Themen zu arbeiten, die irgendwie ein bisschen was Besonderes sind. Und die erste Sache, wenn man dich googelt auch und wenn man mit dir spricht, wovon du mir auch schon erzählt hast, ist, dass du ja irgendwie deine Diplomarbeit auf dem Minenfeld geschrieben hast. Was für mich irgendwie so, also das ist so ein Thema, mit dem habe ich mich noch nie auseinandergesetzt. Die Geschichte musst du mir auch erst noch mal ein bisschen genauer erzählen.
Ja, klar, gerne. Ja, Minenräumen, da bin ich dazu gekommen. Also erstmal, wie du richtig sagtest, ich hatte an der WHU studiert, noch der letzten Diplomjahrgänge. Ich bin da eigentlich auch nur hingekommen, weil mein bester Freund von der Schule mich da zum Auswahltermin mit hingeschleppt hat. Und das einfach dann ein super Programm war, wo man mal zugesagt innerhalb von 4 Jahren ein Studium abschließen kann. Dann eben auch noch im Ausland studieren muss. Also damals das Programm war so 4 Jahre und davon ein Jahr im Ausland und das Jahr im Ausland dann auch nochmal unterteilt in zwei verschiedenen Sprachräumen. Und ich weiß, die WAU heißt natürlich auch oft so, ja, Privatschule und so, aber, und das war auch eins meiner größten Sorgen eigentlich, dass ich mir das überhaupt leisten konnte. Aber die haben ein super Freiplatzprogramm und da hatte ich halt auch einfach, bin ich für qualifiziert gewesen und von daher auch erstmal eben auf dem Freiplatzprogramm dort studiert. Das hat mich dann nach Singapur gebracht für ein halbes Jahr, 2002. Um einfach dort dieses Requirement für Englisch zu absolvieren. Und so, natürlich Singapur ist cool, allerdings noch besser als Singapur ist immer irgendwie den Nachtbus nach Thailand zu nehmen oder durch Südostasien zu reisen. Und auf einer dieser Tracking-Tours auf dem Weg dann nach Angkor Wat haben wir irgendwo in einem Dorf übernachtet zwischen der Thai Border und Angkor Wat in Kambodscha, und dort mitten in der Nacht hat's plötzlich einen riesen Knall gegeben, eine Detonation, und wir sind halt da aus unserer Hütte raus und unser Host hat uns dann auch sofort wieder reingeschickt, sagt ja alles okay, und war natürlich schon ein bisschen besorgt, was war das denn jetzt, und am nächsten Morgen wurde uns halt mitgeteilt und irgendwie erklärt, dass eine Kuh wohl auf eine Mine getreten ist. Und hast ja erstmal so den Schockmoment, dass du auch wieder merkst, so, ach so, ja, im Lonely Planet, da waren ja irgendwie so diese anfangs 8 Seiten über, ja, it's a war-torn country, stay on the path, there are landmines. Und das hatte mich dann schon beeindruckt, und ich habe auch von dort an eigentlich die Rest der Reise in dem Land Kambodscha mit ganz anderen Augen erlebt, weil ich halt wirklich sehen konnte, wie selbst nach einem Konflikt einfach durch das Problem von Landminen ein ganzes Land weiterhin in seiner Entwicklung gehemmt ist und die Bevölkerung ihr Land eigentlich nicht benutzen kann, also die Felder nicht richtig bewirtschaften kann, immer in Angst lebt und es natürlich auch traumatische Erinnerungen weiterhin wachruft. Und das hat bei mir dazu geführt, mich weiter mit dem Thema zu beschäftigen und mal einfach Research zu betreiben, woher kommen, also was sind Landminen, wer macht die weg, wer bezahlt dafür. Und dann durch Zufall, als wir zurück in Fallen da waren, in der WAU, kam ein fantastischer Erfinder und deutscher Ingenieur Heinz Rath an die WAU. Und der hatte halt einen Prototyp entwickelt und für eine Minenräumtechnologie, den Minewolf. Und er hatte das zusammen entwickelt mit einem deutschen Mittelständler, der AVI, so ein kleiner Hidden Champion Weltmarktführer für Forst. Mulchmaschinen oder Forstfräsmaschinen und dann Schweizer Rüstungskonzern für die Expertise mitgebracht haben, wie man einfach mit Explosionen umgeht. Und seine Genialität war einfach darin zu erkennen, dass Minen, wenn sie explodieren, nichts anderes als eine Druckwelle ist. Und wenn man was baut, was eigentlich eine Mine entweder in Kleinteile zerfräst oder auslöst und gleichzeitig eine Druckwelle so in die Luft lassen kann, dann hat man vielleicht ein Gerät, mit dem man sehr effektiv Minen räumen kann. Und ja, ich war zu dem Zeitpunkt halt sehr tief in dem Thema drin, einfach durch meine Reise. Er suchte ein Team, die ihm vielleicht helfen würden, Businesspläne zu schreiben und daraus eine Firma zu machen oder die Technologie an Rüstungskonzernen zu verkaufen oder so. Und ich fand das damals so spannend und hat zwar Interviews mit Banken und Beratung, aber dachte, wäre eigentlich schon cooler, jetzt Minen zu räumen. Als dann nochmal das 12. Beratungsinterview zu führen, und habe mich dann entschieden, neben Diplomarbeit, wie du richtig sagst, zum Thema Minenräumen und Businessmodelle an Minenräumen in 2004 zu schreiben.
Ich habe das übrigens versucht zu recherchieren, also nur mal für jemanden, der das auch noch nie gehört hat, dieses Thema. Ich habe mich damit auch noch vorher noch nie befasst, und das Gerät sieht im Prinzip so aus wie so ein umgedrehter, so eine Fräse, ne? Also das ist so ein vollgepanzertes Fahrzeug vorne mit so einer Fräse mit irgendwelchen Stahlplatten, dann geht der halt wie so ein, als ob der Boden einmal so umgegraben wird praktisch, ne?
Genau, oder so eine Raupe, so ein Caterpillar, ja. Und wo normalerweise so ein Bulldozer, und wo normalerweise vorne, ja, so diese Dozerplatte ist, wie du richtig sagst, eine Fräse, und die geht gut 20, 25 Zentimeter in den Boden und fräst alles klein, auch in einem genial ausgedachten technologischen Pattern von 4x4 Zentimeter, und kann damit sowohl kleine Personenminen als auch größere also Panzerminen, Anti-Tank-Mines und auch Double-Stack neutralisieren. Und ist auch so designt, das war ziemlich genial damals, dass du selbst, also die im Feld relativ schnell reparieren kannst. Also es gab überall Sollbruchstellen, dass man die halt auch schnell reparieren kann. Und eigentlich der hauptgeniale Ansatz von Herrn Rath war, dass er hat gemerkt hatte, ist erst dazu gekommen, weil die Bundeswehr halt nach dem Balkankrieg auch in Serbien, in Bosnien und in Kroatien geholfen hat. Dort den ganzen Ansatz aber hatte, wir nehmen jetzt mal so einen Leopard-Panzer und bauen da was dran. Das nennen wir dann den Keiler. Und damit fahren wir über die Minenfelder und räumen das irgendwie. Aber überhaupt so einen Panzer mal zu bewegen, der verbraucht, glaube ich, irgendwie 600 Liter Sprit die Stunde. Und wenn mal eine Schraube kaputt ist, dann Krauss Maffei, die verkaufen einem auch die Schraube irgendwie für 65 Euro anstatt 65 Cent. Und das war halt hoch unwirtschaftlich. Und was auch rauskam, ist nach so Konflikten, und das auch ist in überall auf der ganzen Welt, wenn Minen gelegt werden, werden die selten nach Plan gelegt. Und hinterher ist es eigentlich nur ein großes Guesswork. Und 95% der Zeit verbringt man damit, Vegetation zu schneiden und einfach nur zu schauen, sind da jetzt wirklich Minen oder nicht. Und deswegen war halt der Ansatz zu sagen, wir machen einfach ein industrielles Gerät, was auf einer Forstmaschine, die also teilweise im Trassenbau 7 Tage die Woche, 18 Stunden am Tag läuft, und gehen das Ganze halt mehr so kommerziell an. Und das war auch das, was mich halt interessiert hatte und wo ich auch eine Connection machen konnte. Wie gesagt, mein Vater war als Entwicklungshelfer in Afrika, und zwar als Architekt. Also der hat in Rwanda noch mehr humanitäre Kirchen, Krankenhäuser, Schulen halt gebaut und später Infrastruktur. Und dadurch war ich oft immer auf Baustellen. Und ich wusste damals schon, dass eigentlich keiner einen Bagger kauft, sondern dass man den leased und irgendwie pro Stunde bezahlt. Und das war dann eigentlich auch das neue Businesskonzept für Minewolf Systems, also Mineclearing as a Service, bevor irgendwie as a Service ein Ding war, 2004, haben wir halt gesagt, okay, wir bezahlen uns einfach nur pro Quadratmeter, den wir räumen. Und das hat dann auch ziemlich schnell eigentlich durchgeschlagen und sind dann von den Balkan nach Afrika gegangen. Dort zuerst Ostafrika, in Südsudan. Es war ganz cool, so auf dem ersten Konvoi nach dem Peace Agreement in den Südsudan. Dann später Middle East, wir haben die jordanisch-israelische Grenze geräumt vom Roten Meer zum Toten Meer. Und dann ist die Technologie halt auch immer interessanter geworden, auch für den NATO-Countries wollten die haben für Peacekeeping-Missions und so. Und ja, es war eine spannende Zeit, aber auch für mich dann was, also wir haben 2004 gegründet und 2008 bin ich dann ausgestiegen. Und ja, war eine coole Zeit. Doing good and well und natürlich die Abenteuer unvergessen.
Ja, Wahnsinn. Also vor allen Dingen auch, du bist ja wahrscheinlich auch selber auch mal damit gefahren, ne? Wenn dann so ein Ding hochgeht, ist ja wahrscheinlich trotzdem jedes Mal irgendwie, man erschreckt sich ja wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, wenn man da drin sitzt, irgendwie dann jedes Mal. Irgendwie.
Ja, richtig. Also ich muss dazu, also ich bin selber nie gefahren und habe eine Mine erwischt. Ja, also die Kollegen, die das gemacht haben, natürlich ist erstmal eine Erschütterung und man wird auch so ein bisschen wie im Rollercoaster einmal durchgeschüttelt. Das hatten wir aber auch vorher alles mit Crash-Test-Dummies und so weiter getestet natürlich. Klar. Also Driver Safety war immer das oberste Gebot, wir hatten noch nie irgendwann einen Unfall. Wir haben dann aber auch schnell eben auf ferngesteuerte Technologie umgebaut Expansions gemacht und eine kleinere Maschine gebaut, die in 20-Fuß-Container ging, Rapid Deployment, viel einfacher zu transportieren. Ja. Das war dann schon so der erste wirklich, da hatten wir auch so Technologie benutzt, die eigentlich in Formel-1-Autos benutzt wurde. Das war ganz lustig, da gibt es eine Firma aus dem Osten, die hatte, wenn die ersten, die halt von analog auf digital Technologie, Kameratechnologie umgestiegen sind. Und das hatten wir gleich eingebaut und konnten dadurch halt auf ziemlich langen Strecken die Maschine auch sehr genau und präzise wie sagt man, kontrollieren, operate. Ja.
Und dann nach dem Exit für dich, also nachdem du rausgegangen bist, hast du dann gesagt, du willst nochmal zurück an die Uni, ne? Das war so für dich so der Grund, irgendwie zu sagen, ich will jetzt nochmal einen Master machen, oder weshalb hast du gesagt, du willst jetzt nochmal?
Ja, ich fand eigentlich, also WAU war schon cool natürlich und auch so, aber ist auch so ein bisschen erstens so die Klassensprecher-Uni und zweitens auch ist es so nach dem Abitur und dann so. Ich fand eigentlich immer das Konzept der amerikanischen Uni, der Grad School, wo man halt nochmal hingeht mit Berufserfahrung, eigentlich ganz spannend. Und habe dann nach einer Auszeit, also ich bin dann eine Weltreise gemacht, 2008, und bin so überlegt, wo soll es denn jetzt hingehen? Und am Ende hat mich das ins Valley gebracht, weil ich einfach nochmal ein Masterstudium machen wollte. Allerdings eigentlich mit einem wissenschaftlichen oder Ingenieurfokus. Also Nachhaltigkeit war für mich so das Thema, was ich dann jetzt angehen wollte, nach Minenräumen. Und das hat mich dann hier ins Valley gebracht für einen Master in Environment and Resources.
Mhm. Und man muss das auch dazu sagen, also ist nicht irgendeine Uni, sondern du warst dann in Stanford oder bist ja auch immer noch da, da kommen wir gleich nochmal kurz zu, aber ist ja, finde ich, also ich finde es halt immer einfach beeindruckend, wenn man an so eine Uni kommt, weil ich habe das in anderen Podcast-Folgen schon gesagt, ich selber hatte halt gar keine Ahnung, dass es Stanford gibt, ich habe mich damit nie so richtig befasst, für mich war das irgendwie so, klar, man wusste, in den USA gibt es gute Unis, aber diesen Weg zu gehen aus Deutschland heraus und dann halt mehr oder weniger mit an die beste Universität der Welt zu kommen, ist ja schon sehr beeindruckend als solches und wahrscheinlich dann auch die Story mit den Minen und so, man muss ja diese Essays da schreiben, ne? Da ist wahrscheinlich so eine Story natürlich auch sehr dankbar, um erstmal sozusagen angehört zu werden.
Aber ja gut, also ich meine, das schon ist, also mittlerweile, ich denke, Stanford ist schon weiter bekannt, aber eigentlich da so ganz lustige Story war, genau, also meine Mutter wohnt auch immer noch in Deutschland und die war natürlich schon so, ja, Studio, muss das denn nochmal sein und so, willst du das denn überhaupt noch? Und dann, ja, und dann, als das Acceptance Letter kam, also weil ich habe also einmal den Masterstudiengang da in Umwelt und Ressourcen gemacht und gleichzeitig halt auch Stanford Business School. Und dann kriegt man halt so ein Letter einfach, ne? Und dann kam die ganze Mappe und alles. Und ich war noch am Reisen, weil ich hatte das Ganze remote gemacht. Ich habe meine Essays von der Osterinsel weggeschickt, von den Osterinseln weggeschickt. Und das war auch ganz gut, weil das war der letzte Tag, wo man das noch abgeben konnte. Und es hieß dann auch später, ah, ihr habt Glück gehabt, weil gestern hatten wir kein Internet. Und dann als der Brief kam, ruft meine Mutter mich an und sagt, ja, hier, du hast einen Brief gekriegt. Ich sage, ja, aber was denn? Was ist das denn für ein Brief, bitte? Sag, ja, hier von so einer Uni, Stanford und so. Ich so, wow, stark. Und sie so, nee, sag mir doch nicht, dass sie das machen willst. Hast du gesehen? Also, das ist aber nicht Harvard, ne? Das weißt du schon.
Großartig.
Und ich so, ja, ist okay, aber Kalifornien ist auch ganz schön. Und so, und jetzt, also mittlerweile sieht das auch ganz cool. Aber das stimmt schon. Also, damals war es aus dem deutschen Bereich jetzt nicht so bekannt.
Ja, und dann bist du da gewesen natürlich und dann ist man ja auch umgeben von vielen smarten Menschen und jeder hat wahrscheinlich diesen Gründungsgeist in sich. War das für dich total klar, dass nach der Uni sofort wieder eine Gründung kommt oder hast du auch erstmal gesagt, mal gucken, weil du hast ja mal mir, glaube ich, erzählt, du wolltest eigentlich mal zur UN irgendwann auch, aber hast dann irgendwie gemerkt, das war vielleicht auch nicht so der richtige Laden für dein Wesen oder für, wie motiviert irgendwie du bist. Wie war dann so der nächste Schritt?
Ja, also Stanford natürlich, also man kommt da an und fragt sich natürlich sehr schnell so, wie bin ich denn hier hingekommen? Weil also die Leute um einen rum sind schon alle nicht nur smart, sondern einfach halt mal mega beeindruckend aus der ganzen Welt mit super coolen Ideen, Zero Ego und echt, es geht die ganze Zeit wirklich nur darum, ja, was change life, change organization, change the world. Und dort, für mich war Gründung eigentlich immer wieder klar, weil ich hatte auch schon gemerkt, sehr schnell, einmal natürlich mit meinem Wurf, aber auch generell vorher mit Praktika und so weiter, dass the corporate career might be challenging for me. Und dann sind also Iterationen, also an sehr vielen Ideen gearbeitet. Der ursprüngliche Gedanke war eigentlich mit entweder Photovoltaik oder halt generell Electrification of Industrial Processes anzugehen. Und dann durch Zufall, oder was heißt durch Zufall, also meine da Verlobte, dann mittlerweile Frau, Linda Balti, die ist halt mitgekommen, wollte aber nicht nochmal Uni machen und wollte dann was gründen. Und wir sind gemeinsam darauf gestoßen, dass Mode die second most polluting industry in the world ist, nach Big Oil. Und also man muss jetzt sagen, Linda ist aus Paris. Wir haben da mal eine Weile gewohnt und auch direkt neben Galerie Fayette und Printemps. Und wenn irgendwie das sold war, dann hat sie sich einen Tag freigenommen, um auch die Erste zu sein, die da als Fashion Victim sich neu einkleidet. Und als wir das, also oder überhaupt mal so das Bewusstsein dafür bekommen haben, was für einen Environmental Impact Mode halt einfach hat, aufgrund seiner globalen Supply Chain, und dass eben Polyester unterstrichen ein Byproduct von Crude Oil oder Oil Processing ist und natürlich Baumwolle, reguläre Baumwolle eine der schlimmsten Pflanzen ist, die halt Boden kaputt macht und auch große gesundheitsschädliche Folgen hat für die Leute, die mit Pestiziden und Fertilizern halt zum Wachsen bringen oder pflücken. Und ja, da haben wir gedacht, es wäre einfach mal cool, eine Modefirma zu gründen, die komplett nachhaltig ist, aber trotzdem halt auch cool. Mhm. Und so haben wir dann 2011 Amover gegründet. Und Amover ist halt französisch für Green Love. Und die Firma gibt's auch noch. Ist alles Contemporary Fashion, Women 25 to 40. That don't want to sacrifice style for sustainability.
Okay. Ja, da ist ja, seid ihr wahrscheinlich auch richtig auf so einen Zug vielleicht auch aufgesprungen, ne? Zu dem Zeitpunkt, wo einfach viele Menschen sich so ein bisschen mehr darüber Gedanken gemacht haben. Aber dann auf der anderen Seite denke ich mir immer so, die Leute kaufen dann doch irgendwie alle bei Zara und H&M und also sag mal, das ist der Großteil der Menschen. Irgendwie, das ist wie so ein Thema, jeder weiß irgendwie, ja, da ist irgendwie das nicht so ganz gut. Dann gibt's ja auch, dann geht man in so einen Zara rein und sieht man immer so Leute, die davor demonstrieren, häufig ja auch. Also jetzt vielleicht gerade nicht durch Corona, aber man hat dann immer so ein ungutes Gefühl irgendwie, aber der Durchschnitt der Menschen macht das nicht so richtig, ne? Also war das schwierig, dann das am Anfang zu wachsen zu lassen, sag ich mal? Also ich meine, so eine Firma hat ja auch viele Steps, ne? Also du musst es ja dann irgendwie irgendwo herstellen und du musst es alles garantieren, dann musst du das Design, dann musst du den Laden haben, die ganze Distribution, das ist ja auch nicht mal so eben, ich mach das jetzt, sondern da sind ja auch signifikante Investments dahinter im Zweifel. Also war das schwer? Also ich meine, also wahrscheinlich ist es einfach schwer, aber ja.
ja, richtig. Also Mode ist immer noch ein einfach super toughes Geschäft. Und wenn du das dann auch noch mal, also an sich schon, Mode an sich schon ist einfach, weil du halt wirklich eine Worldwide Supply Chain hast, weil das Schlimmste an Mode ist eigentlich Short Product Lifecycle. Das ist eigentlich das Schlimmste, ja. Weil du produzierst Sachen und meistens treibt auch Umsatz und wird durch Newness getrieben und dann hast du eine kurze Saison, wo das abverkauft wird und dann musst du schon wieder iterieren und weiterarbeiten. Aber ja, also es war super schwer. Ich muss ja sagen, jetzt vom Designprozess und von der Supply Chain war es aber eigentlich schön und einfach, von Anfang an erstmal so die Ingredients zu limitieren. In dem Moment, wo man nämlich sagt, wir sind jetzt nachhaltig, hat man zumindest da schon mal nur einen begrenzten Teil an Inputfaktoren, die man eben benutzen kann, beziehungsweise wir jetzt auch noch haben dann selber neue Fasern und Fibers auch gemeinsam entwickelt mit Zulieferern und da ziemlich viel Pionierarbeit geleistet. Also Amover war gefühlt war wahrscheinlich noch 2-3 Jahre vor dem größeren Trend da jetzt hier in den USA. Aber ich sag mal so, das Überraschende war da auch eigentlich so das Learning, also Silicon Valley Style, everything is possible. Jetzt selber irgendwie eine Modefirma. Wir hatten ziemlich schnell Investoren gefunden. Also erstmal so Friends and Family, klar, Stanford, was auch mal interessantes Learning war. Ich hatte mal so ein paar Classmates angesprochen und gesagt, so ja, wie ist denn how to finance a company here und raising money und ich hätte dann eigentlich nur aus dem Class-Umfeld und vom Profs irgendwie die erste Million zusammen als Seed Capital und danach dann selbst institutionelle Investoren zu finden war wäre jetzt einfacher gewesen, ja, wahrscheinlich mit einer App, aber selbst jetzt für so ein traditionelles Geschäft wie Mode eigentlich relativ offen und dann ja, ein physisches Produkt zu machen, allerdings ist halt schon härter als jetzt Software, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall. Ja.
Und wie, also habt ihr das ja gegründet, habt da Investoren eingesammelt und wie groß ist das dann geworden? Also ich meine, es gibt hier in San Francisco einen Laden, den ich kenne, bei uns um die Ecke. Ist das irgendwie jetzt mittlerweile eine globale Fashion-Brand geworden oder auf welchem
Niveau? Nationwide. Also nationwide. Wir hatten auch sehr schnell am Anfang erstmal gewachsen, auch mit Großhandel, also Neiman Marcus, Bloomingdale's, Nordstrom, die großen Kaufhauskennen, aber schnell gemerkt, dass denen auch so die Fälle wegschwemmen und sind dann direct to consumer gegangen 2014. E-Commerce, mit auch einem großen Mail-in-Catalog-Business. Also die Firma verschickt momentan immer noch, glaube ich, 500.000 Kataloge pro Monat. Dann Retail-Läden, ich glaube, momentan sind es irgendwie so mittlerweile 8 oder 9. In San Fran sind 2 Bay Area, ich glaube, insgesamt 3. New York, LA, Newport, Seattle. Also hat einen guten National Footprint.
Okay, okay. Und weshalb, ich meine, das ist ja ein Thema, was dann ja, wie du schon sagst, ne, das hat dich dein ganzes Leben irgendwie begleitet, du hast ja immer schon Gas gegeben, dieses ganze nachhaltige Ding war super wichtig. Wieso geht man dann da raus? Habt ihr irgendwie so eine Wachstumsgrenze erreicht oder habt ihr einfach gesagt, okay, vielleicht ist trotzdem Fashion irgendwie nicht das, was mich so richtig begeistert und es ist am Ende des Tages natürlich schon nachhaltig, aber wie nachhaltig ist es, Klamotten generell herzustellen, weil trotzdem kaufen die Leute das und schmeißen es irgendwie weg. Gibt es vielleicht noch coolere Themen? Also was war dann für dich so der Punkt, wo du gesagt hast, nee, ich will jetzt doch nochmal was ganz anderes machen?
Ich stelle jetzt mehrere Fragen in deiner Frage. Ich glaube, also erstmal jetzt ganz konkret, bei Mode war so, ich fand es auch einfach mal cool. Also ich wollte ursprünglich wieder was Industrielles machen. Fand das dann aber sehr interessant zu sagen, okay, wir schauen uns jetzt mal Direct to Consumer an. Und aus meiner vorigen Erfahrung mit meinem Beruf wusste ich, das zu versuchen, weil meine Frau war ziemlich fixiert auf eben Amorwehr, in einem Haushalt versuchen, 2 Startups parallel zu machen, ist für eine junge Ehe sehr wahrscheinlich eher ein Stretch. Und ich sage dann, jetzt tue ich mal meine anderen Projekte auf die Seite und wir bauen gemeinsam Amorwehr. Und das war auch, und ist auch bis heute noch einfach eine mega, einfach so gratifying Experience mit seinem Lebenspartner, so eine Firma aufzubauen. Und deswegen ist auch so oft, also wir haben jetzt einen Sohn, und wenn die Leute fragen, so, wie viele Kinder habt ihr oder so, dann ist immer bei uns ein bisschen so Schmunzeln und so, ja, hängt davon ab, wie man Amorwehr zählt oder so. Weil halt einfach auch so viel Herzblut in eine Gründung einfach reingeht, ne? Und Nurture. Richtig, wir sind 2018, haben wir es an Private Equity übergeben, weil das erstmal auch eigentlich ein cooler Growth Step war. Und ich dann aber schon auch für mich einfach festgestellt hatte, Damen-Oberbekleidung war super spannend, aber jetzt mehr so wegen, wie cracken wir denn den Direct-to-Consumer-Code für mich oder wie machen wir eine richtig coole, fast Fashion Supply Chain, also das ist eigentlich so eine der Geheimnisse der Firma bis heute noch, dass wir halt eine komplett Domestic Supply Chain aufgebaut haben, also Cut and Sew ist alles in San Francisco und in LA mittlerweile. Und wir könnten halt irgendwie jetzt, wenn wir zwar jetzt sagen, lass mal irgendwie jetzt ein Kleidchen designen, dann hätten wir das so in 4 bis 5 Wochen im Laden gehabt. Und das ist halt schon einfach mal mega, mega schnell.
Ja, das war so ein Zara-Niveau, ne? Also wie die das
genau,
machen.
Genau, das war auch so der Case, wo ich gesagt habe, also wenn wir das aufbauen, dann bauen wir das genau so auf. Weil nur dann kannst du halt auch wirklich schnell reagieren und vor allen Dingen, du kannst auch dann nochmal wieder Product Lifecycle, du kannst ihn dann halt auch ernten, wenn die Nachfrage da ist. Und vorher ist es eh nur Guesswork. Also du machst Small Batches, you see what sticks und dann tust das Volumen dahinter setzen. Aber nach für mich dann eben 7, 8 Jahren war einfach so, am Ende ist es halt doch Fashion, am Ende ist es doch Retail und ist tough, ja. Und ich beneide momentan noch keinen, der momentan irgendwie einen großen Retail-Footprint hat, wenn man mit Corona gerade merkt. Von daher war das für uns eigentlich ganz gutes Timing dann, ja.
Ja, und dann hast du dir einen Investor, beziehungsweise nicht einen Investor, aber schon VC gesucht, wo du so ein Entrepreneur-in-Residence-Programm machen kannst? Oder ist das eher so, wenn man dann in der Branche ist, man hat es irgendwie an PI übergeben, dass das dann auf einen zukommt? Weil mit vielen Menschen, mit denen ich bisher im Podcast gesprochen habe, die haben irgendwann mal so einen Schritt in ihrer Karriere gehabt, dass sie einfach so ein Entrepreneur-in-Residence-Programm irgendwie hatten. Und es klingt irgendwie immer so nett, man darf da irgendwie reingehen und man hat da irgendwie einen Schreibtisch und man hier denkt dir mal was Neues aus so ein bisschen. Also war das so ein wichtiger Schritt für dich auch irgendwie, oder?
Ja, also ich habe nachdem wir Amorwehr verkauft hatten, dann habe ich Entrepreneur in Residence gemacht beim Stanford Research Institute, auch SRI genannt. Das ist jetzt kein klassischer VC in dem Sinne, also es ist eher wie so ein Max-Planck-Institut, Fraunhofer-Institut an Steroids. Es wurde in den 50er Jahren von der Uni quasi als Offspin gemacht. hat eigentlich jetzt bis auf den Namen eigentlich auch wenig mit der Uni noch zu tun oder gar nichts mehr. Und ist vornehmlich im Government Contracting unterwegs für Technologie Research und sehr viele grundlegende Erfindungen des Silicon Valleys kommen halt aus dem SRI, also die Maus, auch Siri, also im Spracherkennungsbereich haben die eigentlich alle Grundlagen gesetzt und die haben ein Programm, wo jedes Jahr ein paar Leute reinkommen, um dann quasi bei denen durch den Research und das Tech-Stack gehen zu dürfen, um zu schauen, was man realisieren kann. Und ja, das habe ich letztes Jahr gemacht. War eine mega krasse Erfahrung, einfach zu schauen, wie tief da auch, wie weit in die Zukunft schon Technologien entwickelt werden und auch zu einem Stadium gebracht werden, dass man die mal austesten kann oder ausprobieren kann. Natürlich immer sehr Low-Resolution-Prototypes, aber einfach so von der Funktionalität ziemlich da. Und es war eine relativ stimulierende Zeit, wo ich auch wirklich einige sehr bahnbrechende Sachen gesehen hatte. Allerdings für mich immer wieder dann auch die Frage war, how will that change the world? Und es gibt halt vor allen Dingen in diesen Bereichen sehr viele Sachen, die in Richtung Automatisierung gehen, die Artificial Intelligence. Und da fehlt mir bei vielen dieser Anwendungen auch immer noch so ein bisschen, manchmal, okay, wenn ich das jetzt für 5 oder 10 Jahre mache, was wird's der Impact? Und ne, das war eine richtig coole Zeit, aber ich habe jetzt nicht direkt eine SRI-Technologie aufgegriffen. Nicht, weil da nichts Geiles war und an Funding jetzt auch genügend gegeben, aber es war für mich halt mehr so eine Frage auf Impact-Ebene dann. Ich habe dann noch an 2 anderen Sachen gearbeitet. Das eine war, und das läuft auch immer noch richtig gut, einmal AI für Weather Data. Also weil das, also um einfach Climate Change Mitigation und auch Wetter, also Short-Term Effects of Weather in Industrial Operations. Es gibt so eine richtig coole Firma, froglabs.ai. Und die bauen halt wirklich meiner Meinung nach world best algorithms für industrial processes, um auf short-term weather changes einzugehen. Und ich denke, das geht so ein bisschen in meinen Nachhaltigkeitsinteressenbereich. Und der andere Bereich, in den ich viel Zeit und auch Ressourcen investiert hat, war sonst Early Childhood Education. How to develop the young minds of the future. Und bin da auch sehr aktiv geworden, sogar so als Fun, mal Cashflow-Projekt oder Operations-Projekt, habe ich 2 Kindergärten gekauft in Texas mit ein paar Partnern zusammen. Und bin da ziemlich gut auch eingestiegen, was so Curriculum Development eingeht und Early Childhood Development.
Wie kommst du auf Texas da und nicht jetzt irgendwie hier in der Bay Area, wo man sagt, okay, ich mach's direkt vor Ort?
Eine gute Frage. Texas kam jetzt einfach dort, weil ich als Partner damit reingeholt wurde von Freunden, die mehr in Texas unterwegs sind. Und ich denke mal, so ist das generell. USA ist ja ein großes Land, also wirklich richtig, richtig ja. Großes Land. Was immer mal eine gute Übung ist, ist das mal so die USA zu nehmen und so auf Europa zu überlegen, also so den Map-Overlay zu machen. Und ja. Du siehst halt irgendwie so, ja, also es geht halt von Portugal bis hoch nach Finnland. Und von Neapel bis nach Spitzbergen eigentlich. Und die Distanzen, die man dort hat, auch was Shipping, Logistics und so weiter angeht, was verschiedene Weather Patterns angeht, sind auch wesentlich extremer als in Europa. Und die kulturelle Diversity ist eigentlich mindestens genauso vielfältig, wie wir sie in ganz Europa haben. Und ich glaube, das kann man aus der europäischen Sicht sehr schnell vergessen, weil natürlich, wenn jetzt irgendwie im Heute-Journal Klaus Kleber irgendwie seine 3 Minuten über Amerika hat, dann kann der einfach nur ein sehr einseitiges Bild schildern. Ne? Aber du bist jetzt auch schon lang genug hier, dass du einfach siehst auch, also ich bin jeden Tag immer noch in awe, immer wieder so lerne eine neue Facette von Amerika auch kennenzulernen. Das geht mir eigentlich täglich so.
Ja, ich sage immer, ich lebe gar nicht in Amerika, ich lebe in der Bay Area. Was auch einfach ja kulturell und politisch und Wetter und alles ist einfach hier anders als an vielen anderen Orten. Ne? Bevor wir darüber sprechen, was du heute machst, muss ich noch mal ganz kurz einmal zurückgehen, weil Stanford hat ja viele Stationen irgendwie dich oder hat dich in vielen Stationen schon begleitet. Ne? Also Master, dann den MBA, dann SRI und außerdem bist du auch noch Professor da, das darf man auch nicht vergessen. Wie passiert sowas? Wird man da berufen oder hast du einfach dich mit den Professoren damals immer gut ausgetauscht? Also wie wird man Professor in Stanford?
Gut, also ich bin Adjunct-Professor, ich habe keinen PhD gemacht.
Ja, ja. Das klingt trotzdem gut.
Ich habe einen Kurs da entwickelt, 2017 haben wir den angefangen, genau. New Frontiers and Opportunities in Sustainability. Der Kurs geht halt darum zu schauen, wie Organizations und Companies halt the challenges of the future angehen im Nachhaltigkeitsbereich. Und das kam dadurch zustande, also Stanford ist hier sehr fokussiert auf Experimental Learning. Und jetzt gerade so die School of Earth Science ist weltweit führend in ihrem Research auf vielen Ebenen, aber hat jetzt bisher oder wir haben festgestellt, dass die Uni jetzt so in Industrie steht Stanford jetzt mehr für Computer Science und so. Und haben überlegt, was könnte man denn machen, um auch wirklich Industry und Sustainability und School of Earth Science zusammenzubringen. Und daraus entstand halt die Idee, eine Klasse zu bauen, wo man eben durch verschiedenste Industrien geht und schauen, was sind da jeweils die New Frontiers und auch Opportunities für Sustainability. Das kam einfach in einem Austausch noch mit meinem alten Advisory Professor. Und dann hat er gesagt, ja, mach doch einfach mal so eine Klasse. Aber jetzt gerade keine Zeit. Ich sagte, ach komm, das ist gar nicht so schwierig und so weiter, mach doch mal und das wäre auch voll cool. Dann haben wir das aufgesetzt ich habe dann noch einen weiteren Alumni dazu geholt, Dave Mount, der auch hier VC im Valley ist und zusammen machen wir jetzt halt bisher immer zweimal im Jahr, wir haben das jetzt mal reduziert auf einmal im Jahr, in diese Klasse New Frontiers and Opportunities in Sustainability. Und das ist schon ganz cool, weil man natürlich dadurch erstmal die Möglichkeit hat, mit sehr vielen Leuten auch darüber zu sprechen, aber gleichzeitig wirklich diesen Austausch zwischen Thought-Leadern in der Industrie und den Studenten halt voranzutreiben. Und es ist auch irgendwie so dieser Stanford Spirit. Also Stanford ist schon ein ganz spezieller Place einfach, weil everything is possible. Also klar, du kommst ja hin und die sagen dir, so viel Credits musst du haben, um ein Diplom zu bekommen. Aber eigentlich sehr wenig, warum, wieso, weshalb, von welcher Schule, von welchem Department. Du kannst ja eigentlich deine Credits ziemlich frei zusammenwählen. Und selbst wenn die jetzt erstmal nicht bei dir auf dem Lehrplan stehen, habe ich ziemlich schnell gelernt, well, Christoph, if you think this class is really important for you, then write a petition. Und dann schreibt man einen Brief an seinen Advisor und sagt, hör zu, ich würde jetzt aber doch gerne hier Design Thinking an der D-School nehmen, aus den und den Gründen, und sagt er, ja, kein Problem, counts. In dem Spirit kam das auch einfach zustande, weil es hieß, ja, das wäre mal eine coole neue Dimension, die Studenten auch directly so mit Movers und Shakers in Sustainability zusammenzubringen, und haben wir diese Klasse gegründet, ja.
Mega, mega. Und das ist dann praktisch einfach so ein Programm über ein paar Wochen, oder das sind dann einfach so ein paar Stunden pro Woche, wo du dann über einen bestimmten Zeitraum da bist. Also jetzt nicht, dass du irgendwie jede Woche irgendwie montags immer von morgens bis abends da bist, sondern
halt nein, um Gottes Willen. Also ich hab die Class halt einfach, um die muss ich mich kümmern, und die ist immer freitags und dann jetzt auch nur once a quarter, also die lief jetzt gerade von April bis Juni. Und interessant, dieses Jahr auch zum ersten Mal über Zoom. Wir früher immer gedacht hatten, das wäre eigentlich so wichtig, immer diesen Speaker oder auch generell die Class halt mit 50 Studenten zu haben. Diesmal war sie mit, wir haben dann auch die Classroom Limitations aufgemacht, und die waren, ich glaube, weit über 80 Studenten halt, alle auf Zoom. Und die waren dann auch teilweise auf der ganzen Welt verteilt. Und haben das dieses Jahr zum ersten Mal über Zoom gemacht. War auch eine neue Erfahrung, aber ich glaube auch, das wird noch ein Side-Effekt sein von Covid. Also Graduate Education vor allen Dingen ist jetzt nochmal, hat eine ganz neue Dimension bekommen und ich glaube, kann auch noch viel schneller demokratisiert werden, weil jetzt auch selbst so eine Institution, die immer so darauf war, ja, you need to be in person und so weiter, echt gemerkt hat, wie viel eigentlich virtuell geht und wie weit man damit eigentlich noch einen Impact haben kann. Also ich glaube, diese Zoom-Kultur, wie wir sie jetzt haben, die wird die Welt nachhaltig verändern und auch, glaube ich, uns so viel mehr Freiräume schaffen und Access schaffen.
Und vielleicht kann sie auch so Zugang erweitern, ne? Also Stanford ist ja schon sehr limitiert, die Anzahl der Personen. Ich meine, theoretisch, ob da jetzt 50 sitzen oder 500 oder 5000 Leute, theoretisch kann das ja Stanford egal sein in gewisser Weise, wenn halt dann mal mehr Leute irgendwie den Inhalt irgendwie wahrnehmen können und dadurch irgendwie was Cooles bewegen können, warum nicht, ne? Also so, dass man das so krass künstlich limitiert, ist ja eigentlich eher so ein Quadratmeter-Problem eigentlich, was man in der Uni hat, was man ja digital nicht so richtig dann wieder hat.
Ja, wobei, da muss ich sagen, sind ja natürlich schon die amerikanischen Unis generell sehr frei, oder es gab Unis um die ganze Welt mittlerweile sehr frei geworden, was generell den Content-Sharing angeht, oder es gibt ja, das ist ja das Grundprinzip von akademischer Forschung, dass alles halt einsehbar ist und frei zur Verfügung steht. Ich glaube, was weiterhin das Schwierigste ist, und das haben wir jetzt auch gemerkt, und da mussten wir kreativ werden, also ich glaube fest daran, den Teil, den man jetzt von Professoren oder von Speakern oder so bekommt, das ist maximal die Hälfte der Miete, irgendwie in Graduate Education. Klar. Die andere Hälfte ist wirklich von deinen Klassenkameraden zu lernen und diese interpersonal interactions zu haben, wo man mit Teams an Problemen gemeinsam arbeitet, wo man interdisziplinär arbeitet. Und das bedarf halt schon diesen personal exchange. Ja, aber hey, Zoom Breakout Rooms oder wir haben halt dafür gesorgt in unserer Klasse, dass man halt in interdisciplinary sustainability experience machen musste. Und also wir haben, und die Studenten bei uns kommen von allen Fakultäten in unserem Kurs, und die haben halt aufgeteilt nach den verschiedenen Fakultäten. Und dann mussten die 3 Interviews führen mit anderen Studenten, die halt nicht in ihrer Fakultät sind, und sich über Nachhaltigkeit und Sustainability austauschen, und dadurch eigentlich auch so riesen Blindspot mal aufgefüllt wurden. Wo ich sagte, wow, das macht ja so, das ist ein Ingenieur, der denkt darüber ganz anders nach als ich von Social Science oder als der andere da von der Business School. Und das ist halt die Herausforderung, glaube ich, in Online Education. Es geht ja nicht nur um den Stoff dann weiterzubringen, sondern wie man halt so Leadership, Interpersonal Dynamics und die Sachen halt fokussiert.
Du hast ja gerade schon mal angesprochen, dass du eben dich sehr um Kinder-Education und Kinder, also dass du sogar Kindergärten irgendwie mit eingestiegen bist. Und dein Hauptjob heute ist ja bei dem Lieblingsprodukt von meinem 2,5-jährigen Sohn. Also du bist bei
Vanille Ice Cream?
genau, schon Vanille Ice Cream ist natürlich noch, muss man sagen, ist vielleicht kommt gerade noch da drüber, aber das Ding läuft halt wirklich einfach mal den ganzen Tag eigentlich, ne? Also es fängt morgens das erste, was wir machen, wir gehen runter ins Wohnzimmer. Das ist witzigerweise, wir hatten es vorher bei ihm im Zimmer stehen und jetzt seit ein paar Wochen im Wohnzimmer, und das hatte die Konsumstunden pro Tag nochmal deutlich erhöht, weil wir einfach, er spielt halt da, wo wir sind, ne? Also wir sind halt also ich persönlich bin ein Riesenfan, mein Sohn ist ein Riesenfan, deswegen möchte ich unbedingt jetzt ein bisschen über Tonis noch sprechen hier. Und erzähl mal vielleicht so ein bisschen, wie du da überhaupt dazu gekommen bist zu Tonis, und weshalb für dich das so relevant ist, weil man jetzt, wenn man erst auf Tonis guckt, vielleicht denkst du, wieso, was hat das denn jetzt irgendwie mit Sustainability oder Kindererziehung zu tun? Finde ich super spannend.
Ja, klar, also genau, ich bin jetzt seit Anfang des Jahres für Tonis hier in den USA am Start. Du sagst jetzt, wie bin ich dazu gekommen? Also ich hatte eben schon gesagt, ich habe mich für den Bereich Early Childhood Education interessiert und war dann dort auch sehr aktiv. Aus dem Netzwerk hier in dem Bay Area habe ich über Tonis gehört, weil es dort ja auch letztes Jahr ein Private Equity Event in Deutschland gab. Und ich hatte mir das angesehen und gesagt, wow, das ist a once-in-a-lifetime opportunity, so ein Produkt, was wirklich, also einmal value-wise, also jetzt, ich bin ja schon auch so ein bisschen als Deutscher groß geworden mit einem Kassettenrekorder und Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg und Hallo Spencer und so. Dann auch als Vater hier in Amerika war das schwierig für mich, dass ich meinem Kind nicht wirklich so diese Hörspielkultur geben konnte.
Und dazu muss ich ganz kurz einwerfen, sorry, dass ich unterbreche, aber wenn ich einem meinen amerikanischen Freunden von Tonys erzähle, und ich habe eine Story darüber gemacht, das habe ich dir auch schon erzählt, bei LinkedIn gibt es so Stories auch, da hat sich der CEO von LinkedIn bei mir gemeldet und sagt, oh, was ist das denn vom Produkt, dann habe ich ihm das halt erklärt. Es gibt halt in den USA nicht diese Hörspielkultur, so wie, also jedenfalls nehme ich das so wahr, weil niemand kennt halt Benjamin Blümchen oder Bibi Blocksberg oder TKKG oder drei Fragezeichen oder so die Sachen, mit denen wir halt aufgewachsen sind. Das gab's irgendwie hier nicht. Also das ist wirklich eine Parallelwelt, dass die halt irgendwelche anderen Sachen irgendwie hatten. Das ist, mir tut das immer so richtig leid, dass die gar nicht diese Charaktere haben, die so verbinden mit ihrer Kindheit.
Ja, die haben andere Charaktere, die sind aber ja, vor allen Dingen durch Cable TV halt geprägt. Also weil ja, ich glaube, das ist ja schon, also war strukturell in den USA. Kabelfernsehen gab es gefühlt 20 Jahre früher als in Europa und auch mit einer viel größeren Channel-Vielfalt. Und dadurch auch, ich denke, bis heute noch gibt es einen anderen Umgang mit Fernsehen und Screentime in den USA, als es jetzt in Europa ist. Da gibt es jetzt gerade so einen kleinen Sea-Change auch finde ich, und auch ein Erwachen, weil auch immer deutlicher wird, dass einfach Screentime für Kids nicht so gut ist. Und das ist, glaube ich, auch der Beweggrund, warum Tonys dann jetzt auch in die USA wollte, beziehungsweise ich auch gesagt habe, das ist wirklich eine super Opportunity, ein Produkt in den Markt zu bringen, was einfach einmal so die Parenting Experience verändern wird, für immer, so wie es eigentlich in Deutschland auch oder es weitertragen konnte, aber auch irgendwie die Childhood Experience, ja, weil also diese Tony Box ist halt ein softer Lautsprecher, auf dem man eben Figuren draufsetzen kann, sei es jetzt irgendwie ein Dinosaurier, man lernt was über Dinosaurier, oder halt Nemo von Disney und man hört die Lieder und die Stories von Nemo, oder auch natürlich, wir haben auch Elsa von Disney jetzt am Start für den Winter und transportiert damit die Kinder in so eine Fantasie-Hörwelt einfach, ne? Und als ich das Produkt gesehen habe, war für mich einfach so klar, also meine Mutter hatte schon eine Tony-Box auch für meinen Sohn nach Kalifornien geschickt. War einfach für mich so klar, wenn man
Same here. Das,
ja, genau. Omi schickt die deutsche Propaganda, damit die Kinder, die Enkelkinder auch nicht vergessen, Deutsch zu sprechen. Aber eben auch im amerikanischen Kontext einfach so wichtig, weil schon Eltern suchen nach Alternativen für Screen Time, aber bisher gibt's sie nicht, beziehungsweise was Eltern momentan eigentlich noch viel mehr suchen ist, eine Alternative zu ihrem eigenen iPhone oder Smartphone, weil was ja wirklich der Fall ist, ist eigentlich, was wir jetzt auch merken, more and more im Product Testing, wenn wir das Familien hier geben, die Eltern sagen sofort, oh, so mein Telefon habe ich jetzt wieder, weil vorher heißt halt so, hey, ich möchte jetzt mal ein Lied, also hier Baby Shark Dudu, wenn mein Sohn kommt und sagt, was will Baby Shark Dudu hören, was ging dann vor der Tonybox ab, also ich mache mein iPhone auf und ich type in Baby Shark Dudu und wir kommen auf YouTube und dann ist entweder Werbung oder nicht und dann schauen wir Baby Shark Dudu, aber dann natürlich das UX ist ja auch so gebaut, es geht ja nicht nur um Baby Shark, sondern man sieht ja auch drunter die anderen suggested Sachen, Topics und dann sind wir auch ganz schnell in so einem Rabbit Hole, was natürlich sehr smart designed wurde und wir sind dann auch irgendwann nicht mehr nur bei Baby Shark, sondern plötzlich auch bei Power Rangers und anderen Produkten, die wir jetzt als Eltern vielleicht auch gar nicht so gut finden. Aber dadurch werden die Kinder sehr früh halt irgendwie auf dieses Smartphone auch fixiert. Und die Tonybox ist da halt einfach mal der totale Relief, weil das Kind kann, also wo es ja prima bei der Tonybox geht, ist ja Autonomous Play. Das Kind kann einfach, dadurch, dass es den Charakter draufsetzt, selber die Musik abspielen lassen, die Geschichte abspielen lassen und in dem Moment, wo es den Charakter wieder runternimmt, hört es auch wieder auf. Und einfach diese Autonomie Kindern zu geben, finden die auch ganz super. Das finden die auch besser als den shiny screen, weil autonomy ist das, was uns treibt irgendwie als Menschen. Ja, I'm in charge, I'm doing this, I make fire. Und das erlaubt halt die Tonybox schon einem Dreijährigen einfach. Und von daher, als ich die Gründer letztes Jahr getroffen hatte, das war letztes Jahr around Thanksgiving, Patrick Fassbender und Markus Stahl in Düsseldorf und dann noch das ganze Team dort, war mir einfach sehr schnell klar, dass dass das einfach so ein geiles Produkt ist. Wenn wir das richtig in Amerika launchen, wird es auch hier Kinder geben oder Menschen geben in 30 Jahren, die irgendwie in der Garage ihrer Eltern oder auf der Attic die Tonybox finden. Also das ist so mein Mental Image, dass die Kinder in 30 Jahren diese Tonybox finden und sich dann so ans Herz halten, ein Marie Kondo-Moment haben, irgendwo die Tonys raussuchen, die sich anhören und sich in ihre Kindheit zurücktransportiert fühlen. Und ich glaube, das wird das Produkt auch leisten können.
Ja, also ich glaube so stark daran, und also ich habe immer darauf gewartet, dass wann kommt Tonys in den USA raus, weil das ist ja da auch nicht nur so, du kriegst diese Box zugeschickt, sondern dann brauchst du ja neue Charaktere, und dann mussten wir immer irgendwie paketeweise die erstmal zu meinen Eltern schicken, und die haben die dann hier wieder rüber verschickt.
Graham Ford, ja.
Ja, genau, deswegen bin ich hier total happy, dass es dieses Produkt jetzt endlich auch hier zu kaufen gibt. Natürlich vielleicht dann nicht mit den deutschen Charakteren, aber
genau, ab dem 23. September, dann auf tonys.com in den USA, aber auch bei Target, und bei Amazon und auch so 250 Toy Specialty Stores im ganzen Land, die dann, wie du richtig sagst, also primär oder erstmal jetzt nur englischen Content, den wir auch komplett lokalisiert haben. Also ist dann wirklich die American Children's Songs vom Bingo, B-I-N-G-O und The Wheels on the Bus and If You're Happy and You Know It, Clap Your Hands and Old MacDonald Had a Farm und und dann eben halt auch beloved Disney Stories vom Simba, also Lion King, über Little Mermaid und auch Baloo von Jungle Book.
Ja, also ich finde das ja schon sehr beeindruckend, wie das in Deutschland eingeschlagen ist, ne, weil es ist ja so ein Household-Item irgendwie, es gibt niemanden mehr, der es nicht kennt, wahrscheinlich hat das so eine Markenbekanntheit, also jedenfalls von kindernahen Menschen irgendwie von wahrscheinlich über 90% in Deutschland mittlerweile, jedenfalls ist das so meine Wahrnehmung, weil jeder, den ich kenne, der kennt das auch, und die Firma ist ja gerade mal, wie alt sind die, 3-4 Jahre oder so, also es gibt's ja noch nicht so.
Seit 2016 im Markt, ja.
Ja, genau, Wahnsinn, und Deutschland ist natürlich dann, wie du gerade auch sagst, ein viel kleineres Land, und die USA ist halt so verschieden. Ne? Also eine weiße, blonde Bibi Blocksberg wird halt in den USA im Zweifel nicht überall fliegen. Also natürlich hast du da die Disney-Figuren und so weiter, aber wie gehst du in so einem Markt ran? Also sag mal jetzt mal, weil du sagst 300 Specialty Stores, ist das so eure Erfahrung aus dem Modebereich auch, dass du auch weißt, wie geht so Distribution, oder gehst du erstmal so in die Center und nach San Francisco und LA und New York? Also wie fängt man da an? Ich wüsste gar nicht, wo ist jetzt der erste Schritt, weil das ja ein Riesenland ist.
Ja, das stimmt. Und also wenn du sagst, klar, Bibi Blocksberg oder so, ist der German. Also man muss natürlich schauen, also wenn man im Early Childhood Education Space unterwegs ist, wo Tonys natürlich ist, geht es vor allen Dingen darum, sehr lokalisierten Content zu haben. Deswegen, wie ich schon gesagt habe, eben einfach so die Standard Children's Lieder und die Standard Lullabies müssen halt angeboten werden. Content generell, ich denke auch Diversity ist eben ein viel größeres Thema. Also deswegen sind wir auch voll stolz, dass wir auf unserer Seite du wählst ja die Tony Box aus, du wählst ja aber auch aus den Kreativ-Tony, der darauf steht, in verschiedenen Hauptfarben. Also du holst ja auch einen braunen oder einen schwarzen. Und das war uns von Anfang an ganz wichtig, dass wir einfach auch jeder Familie die Option geben können, dass sie quasi einen Tony zu Hause haben, der so aussieht wie die eigene Familie. Ja. Und das merken wir auch momentan voll in den Verkaufszahlen. Es ist almost one-to-one wie the American Census, wenn es einfach um den Diversity-Breakdown geht. Dann Distribution. Ich meine, da ist ja sowieso 2020 eine riesen Wundertüte. ich weiß nicht, wie lange dieser Podcast noch laufen wird, aber wenn irgendeiner mal in 5 Jahren hört, also Jahr 2020 war das Jahr von Covid und eine Worldwide Pandemic. Und damit war nicht ganz klar, was eigentlich im Retail dieses Jahr auch überhaupt gehen wird. Von daher haben wir sehr schnell, wir hatten eigentlich noch eine viel größere Retail-Strategie am Anfang geplant, weil das auch die Firma sehr erfolgreich in Deutschland gemacht hat, weil es ein Produkt ist, was erklärt werden muss und vor allen Dingen auch in den USA erklärt werden muss, weil die Kinder sind ja in den USA trotzdem momentan super happy und stoked und Parenting auch funktioniert ohne die Tonybox. Von daher ist ein Produkt, was erklärt werden muss. Da hatten wir eigentlich schon groß auf den Einzelhandel gezählt. Aber müssen natürlich jetzt wegen Covid komplett umdenken. Daher großer Shift zu Direct to Consumer Online. Dann natürlich eine ganz große Influencer-Kampagne, die aber auch total dezentralisiert ist. Also wir arbeiten wirklich mit Nano- und Micro-Influencern in allen 50 Bundesstaaten, auch in Alaska und Hawaii zusammen, um das Produkt halt lokal vor allen Dingen über Instagram und Facebook auch zu erklären. Und dann geht es auch darum, was sind denn die Kanäle, die den Eltern vertrauen, ja? Und da ist natürlich in den USA so, ich denke da so über drei Pillars nach. Also der eine ist auf jeden Fall Target oder auch wie man gerne manchmal sagt Target, weil Target ist einfach für jede Mutter eigentlich so in den USA der Markt, ja, alles was bei Target ist geprüft, ist hohe Qualität, ist kuratiert. Von daher war uns da sehr wichtig, schnell mit Target zusammen, mit Target zusammenarbeiten zu können. Das haben wir auch gleich geschafft. Sind dann jetzt aber eben nicht, haben dann eben gewechselt noch im April von einer In-Store-Strategie zu einer Online-Only-Strategie, wo ich auch ganz happy drüber bin. Der zweite Pillar in Amerika, muss man einfach sagen, nichts geht um Amazon herum. Und da gibt es ja wahrscheinlich, also ich weiß, es gibt einen riesengroßen kulturellen Unterschied, wie man Amazon in Deutschland sieht und wie man Amazon in den USA sieht. We love Amazon. We love it so much. Aber wenn einer Amazon abschaltet, ich weiß nicht, was schlimmer ist. Amazon abschalten oder wenn das Internet abschaltet, ist Amazon auch abgeschaltet. Ja. Aber also ohne Amazon, also sehr wahrscheinlich, die Leute können ohne Wasser sein, aber also solange Amazon noch liefert. Und von daher, Amazon ist einfach super wichtig wegen Convenience. Wir haben 112 Millionen Prime Accounts in den USA. Das bedeutet halt Next Day Delivery in allen Metropolitan Area und in anderen Areas vielleicht Two-Day Delivery. Und der dritte Pillar ist dann einfach halt, ja, your trusted lighthouse or neighborhood accounts. Und das ist entweder dann so ein FAO Schwarz in New York oder halt so the last remaining trusted toy store in der Strip Mall. Die drei Kanäle werden wir bespielen, zusätzlich zu unserem eigenen halt tonys.com. Account, weil es schon einfach ein Produkt ist, es ist ein Omnichannel-Produkt unterm Strich. Und wir haben halt auch das große Glück, das muss man halt auch sagen, dass wir sind jetzt nicht nur einfach ein Startup in den USA, sondern we stand on the shoulders of giants. Also ich sag mal so, dass der Erfolg von Tonys in Deutschland ist has not gone by unnoticed. Also andere Leute haben das auch mitgekriegt, was das für ein Erfolg ist. Vor allen Dingen unsere Lizenzpartner, also Disney vor allen Dingen, hilft uns auch ungemein in den USA, uns im Handel so richtig zu positionieren. Ohne den Erfolg in Deutschland und ohne auch den Erfolg, den selbst unsere Lizenzpartner quasi verbürgen, hätten wir auch jetzt gar nicht irgendwie die Termine mit Target gehabt, wie wir sie gehabt hätten. Oder andere Händler wären auch gar nicht auf uns so zugekommen, wenn wir ihnen eben nicht den Track Record auf Deutschland zeigen können.
Ja, ich bin auf jeden Fall total gespannt, ob in einem Jahr dann auch jeder das irgendwie zu Hause stehen hat. Ich werde auf jeden Fall weiterhin von jedem davon erzählen und ich bin total gespannt. Vielen, vielen Dank für all diese Insights, total spannende Reise, total cool, was jetzt so der neue Fokus ist in deinem Leben Ich freue mich schon gleich, die nächsten Toni wieder auf die Box zu stehen. Mein Sohn wacht in 5 Minuten wahrscheinlich auf, dann geht's direkt weiter.
Alles klar, vielen Dank, Christian, und auch super, danke für den tollen Podcast. Macht immer Spaß, da auch reinzuhören.
Danke dir, mach's gut, ne? Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Das war es schon wieder mit dem Podcast. Wer noch keine Tonys Box hat, der sollte sich das echt mal angucken. Vor allem für jeden, der Kinder hat, ein sozusagen absoluter Haushaltsitem. Ich bin, wie man es sicher schon gemerkt hat, echt ein Riesenfan. Nochmal ein ganz kurzer Hinweis auf die Folge von vor 2 Wochen mit Celo Co-Founder René Reinsberg. Ich habe im Nachgang eine super nette Nachricht auf LinkedIn von einem Hörer, Dominik Klein, bekommen mit dem Hinweis, dass man bei Coinbase jetzt Celo kostenlos bekommen kann, wenn man ein paar Learn-Videos schaut. Wer also den Podcast schon gehört hat, der sollte sich das echt mal ansehen. Einfach auf coinbase.com/earn/celo gehen. Und für alle anderen nochmal die Empfehlung, sich vielleicht die letzte Folge auch nochmal anzuhören. Zum Schluss würde ich mich noch freuen, wenn du jetzt dein Handy aus der Tasche nimmst und den Link zu diesem Podcast an einen Freund oder eine Freundin weiterschicken würdest. Das wäre echt mega. Mein Name ist übrigens Christian Bützer und ich bin einer der Co-Founder von OMR und euer Host. Alle zwei Wochen neu, überall da, wo du deinen Podcast hörst. Und wirklich jetzt ganz zum Schluss noch ein ganz kurzes Dankeschön an mein Team. Audio und Produktion von Lukas Wenske, Grafik und Design von Mats Brinkhaus und Editorial Support von Lisa Schmidt. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, ich freue mich und jetzt Handy raus, empfehlen. Dankeschön.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.